Abstieg und Planetentauglichkeit. Die Zeit der planetarischen Blüte ist vorbei. Neuem fehlt der Raum zur evolutionären Entwicklung und Entfaltung. So weit ist es gekommen, dass der Mensch sich freut und es als Sensation feiert, wenn er alle paar Jahre noch eine Lebensform entdeckt, ein kleines Insekt vielleicht, das den wissenschaftlichen Augen bislang entgangen war. Aber noch während er dies erkundet und klassifiziert, hat er bereits wieder tausende anderer Arten aus dem planetarischen Universum unwiederbringlich vernichtet. Der Abstieg, auch wenn dieser im Letzten dem Gesetz allen Werdens folgt, ist in seiner Dynamik weitestgehend selbst verschuldet. Wir wissen das und verstehen doch nicht, die angemessenen Schlüsse in der angemessenen Zeit zu ziehen. In gewisser Weise macht uns das zu einem untauglichen evolutionären Experiment. Wenn man vom Gesamtwohl lebendiger Prozesse her denkt, von anderen ausgestorbenen Beherrschern des Planeten unterscheidet uns dabei, dass wir das alles sehen, verstehen und an sich auch die Schlüssel in Reichweite haben, die das Tor am Ende der Sackgasse öffnen könnten. Warum wir sie nicht ergreifen, selbst das wissen wir. Die Gründe müssen wahrhaftig nicht endlos neu durchdekliniert werden, verbindet sich doch jede dieser wiederholten Aufzählungen mit wachsendem Schamgefühl ob konsequenter Tatenlosigkeit. Sollte es nach dem Ende des Anthropozäns irgendwann neues, intelligentes und mitfühlendes Leben geben, vielleicht ferne Nachkommen von uns, wird man sich wohl erstaunt fragen, welche Kräfte es waren, die verhindert haben, die Notbremse in einem überfüllten Zug zu ziehen, während die Displays in den Rücklehnen und auf den Smartphones die Fahrt gen Abgrund live übertragen haben. Nun könnte solchem Argumentieren entgegengehalten werden, dass doch auch die Entwicklung des Menschen, seine Verbreitung und das Hervorbringen immer neuer Technologien Teil evolutionärer Prozesse sei und alles andere als einen Stillstand signalisiere. Man mag das aus einer anthropozentrischen Logik heraus so sehen. Es blendet jedoch unter anderem die Blutspur der Opfer aus, die diesen Weg säumen. Und so wird es einsamer um den Menschen auf seiner evolutionären Reise. Fast 8 Milliarden Exemplare, zu sehr damit beschäftigt, immer mehr zu werden und sich mit diesem und jenem zu versorgen, nehmen zwar zunehmend mit Klagen, letztendlich jedoch billigend die Verkarstung des von ihnen selbst als Wunder der Schöpfung gepriesenen kleinen Planeten in Kauf. Wirkliche Chancen zur Korrektur bestehen nicht mehr, weil die notwendige Entschlusskraft der Gewöhnung und Bequemlichkeit nichts entgegensetzen kann. Und weil Kräfte des Habens und der Beharrung die zarten und feinen Energien so konsequent niederdrücken. Stellen wir trotzdem noch einmal einfach so die Frage, was denn unmittelbar erforderlich und an sich auch machbar wäre, um so etwas wie einen Umkehrschub einzuleiten. Was hieße Lebensdienlichkeit, Planetentauglichkeit? Die naheliegenden und hinreichenden Antworten klingen abgenutzt und zugleich nur noch zutiefst banal. Aber genau da liegt das Problem. Es langweilt bzw. nervt mittlerweile die meisten Menschen. Sie kennen, was zu sagen und zu tun wäre zur Genüge, können es nicht mehr hören. Anders formuliert, es nervt die Wahrheit. Und gleichzeitig ist man nicht bereit, die Lüge, in der man heimisch geworden ist, zu verlassen. Friedfertigkeit und Bescheidenheit wären der Schlüssel. Etwas konkretisiert, und zwar lediglich exemplarisch, könnte das heißen, mindestens die Hälfte des Landes und mindestens 2/3 des Meeres stehen global unter strengem Naturschutz. Der Export von Waffen und Munition wird untersagt. Verstöße ziehen drastische Konsequenzen nach sich. Gleiches gilt für den Export von Tieren, die nur für den Fleischverzehr gezüchtet wurden. Die wohlhabenden Länder entziehen das für ihre eigene Reproduktion und Weiterentwicklung nicht notwendige Kapital dem Todeskreislauf des Banken- und Finanzsystems. Mit diesen Mitteln leisten sie ihren Beitrag zur globalen Gerechtigkeit und zur Umsetzung der Menschen- und Lebensrechte und jegliche Formen von Subventionen für die Landwirtschaft fließen ausnahmslos in ökologische und biologische Produktionsweisen beziehungsweise in Betriebe, die unmittelbar beginnen, sich entsprechend umzustellen. Diese Liste wäre selbstredend deutlich zu verlängern. Die Beispiele reichen aber wohl, um ein Grinsen in die Gesichter von Menschen zu bringen und sie denken zu lassen, ziemlich irre und utopisch das. Dem wäre dann lediglich noch mit Bertolt Brecht entgegenzuhalten, dass man sich doch bitte die Frage stellen möge, warum es uns irre und utopisch erscheint. Und schließlich, nach welchen Prioritäten wir das beurteilen?